damals hat auch mein Papa damals gesagt, ich kann nicht 100% in der Lehre sein, wo ich halt Heizmonteur war, aufgestanden, 100% arbeiten und dann am Abend das Gefühl hatte, kann ich 100% noch trainieren. Das geht auch nicht, so brennst du jetzt mal aus. Wir hatten ja, extrem viele gute Schweizer Spieler gehabt, die es eigentlich hätten können schaffen, wenn sie nicht vielleicht zu bequem gewesen sind oder wenn sie vielleicht ein bisschen mehr Wille gehabt hätten, um es wirklich durchzuziehen. Dort haben wir dann wirklich sehr hinterfragt, haben auch viel mit Mentaltraining geschafft, haben viele Tage gegeben, wo ich gedacht habe, eigentlich habe ich da gar nichts verloren in der Liga, die ist dabei zu wenig gut, zum da spielen.
Das ist der Eisbrecher, WM Edition. 127 Tage sind es noch bis zum Eröffnungsspiel von Eishockey-WM in der Schweiz am 15. Mai. Heute reden wir mit unserem sechsten Gast seit Saisonbeginn. Der Nino Niederreiter, Stürmer von den Winnipeg Jets, hat viel Interessantes zu erzählen gehabt. Der Nino Niederreiter ist am 14. Dezember der erste Schweizer geworden, der 1000 Partien in der NHL absolviert hat. Wir haben natürlich über die Fähigkeiten rund um das Spiel geredet, aber auch über viele andere Sachen. Schließlich hat der Nino in seiner Karriere schon einiges erlebt. Mein Name ist Christian Kapp. Ihr hört den Eisbrecher WM Edition, den Eishockey-Podcast von Tagesanzeiger, Berner Zeitung und Basler Zeitung. Nino, herzlichen Dank. Machst du mit?
Ja, kein Problem. Schön, dort zu sein.
Wo verwünsche ich dich gerade? Du bist in einem Hotel, sehe ich auf unserem Bildschirm.
Genau, ich bin momentan gerade in Colorado. In einem Hotel, haben morgen ein Match und sind momentan viel unterwegs.
Die jetzt den NHL-Spielplan der Jets auswendig kennen, vielleicht gibt es so Nerds, die wissen, das ist am 18. Dezember, wo wir das aufnehmen. Du bist gestern in St. Louis gewesen, richtig?
Genau, gestern in St. Louis gewesen, leider 1-0 verloren. Und momentan allgemein gerade eine schwierige Situation mit der Mannschaft.
Ja, auf das können wir auch noch sprechen. Es lässt sich nicht wegreden im Moment. Was wir in rund 6 Jahren Eisbrecher noch nie hatten, wir hatten zwar sehr viele Gäste gehabt, über 100, du bist auch schon mal gewesen, ganz am Anfang. Aber was wir noch nie hatten, ist ein Spieler, der 1000 NHL-Spiele hatte. Und darum mache ich jetzt etwas, was wir auch noch nie gemacht haben. Ich habe da auf dem Aufnahmegerät so ein Soundboard, ich habe das noch nie ausprobiert. Stefan Raab, hast du kennt früher?
Ja, natürlich, absolut.
Der hat auch so einen Nippel gehabt und ich habe da eins mit Applaus und ich drücke das jetzt einfach mal. Hast du das jetzt auch gehört oder ist das nur bei mir?
Ich habe das Rauschen gehört.
Das Rauschen, okay. Ich muss sagen, es war jetzt eher ein enttäuschender Applaus.
Es
ist eher für 10 Spiele als für 1000, aber ja, es zählt der Wille. Also.
Danke vielmals für den Applaus.
Nein, gratuliere dir auch. Es ist ein Wahnsinns-Milestone. Es ist erst 4 Tage her. Wie gesagt, wir nehmen das am 18. auf. Es war ein Heimspiel gegen Washington. Ich denke, die Feierlichkeit, alles ist dir immer noch recht präsent, wenn es nur ein paar wenige Tage her sind. Was ist dir so geblieben von dem Tag?
Ich glaube, es ist schon eine grosse Erleichterung, eigentlich jetzt, wo das Spiel auch durch ist. Oder?
Es ist so viel gelaufen in letzter Zeit. Einerseits war es eine strenge Saison gewesen, bis dahin. Du hast gewusst, du musst irgendwie gesund bleiben, dass der Tag wirklich auch an dem Tag den stattfindet. Weil, wo der Plan rausgekommen ist, habe ich dann das Spiel gezählt und gewusst, dass ich noch 31 Spiele bis meine die 1000er Marke kann knacken. Und dementsprechend ist also der Druck schon immer wieder rum gewesen von schauen, dass ich gesund bleibe, schauen, dass ich irgendwie einfach dort herkomme. Und ja, auch mein Büsser, dass meine Eltern kommen, dass Haufen Freunde kommen von der Schweiz, sind Gäste geladen von New York. Und von dem her ist wirklich irgendwie so viel gelaufen, dass irgendwie einfach auch der grösste Teil ist wirklich auch quasi gesund gewesen bis dorthin. Und wo dann nachher der Tag dann kam, ist wirklich einmalig. Sie haben wirklich ein volles Zeug können geniessen. Die Chats haben wirklich eine unglaubliche Performance angelegt, was sie alles für mich gemacht haben, was sie mir geschenkt haben. Auch mit der ganzen Präsentation und mit allen Leuten, die geredet haben für mich. Und es war wirklich ein unglaublicher Moment gewesen.
Jetzt frage ich mich gerade in dem Moment, was wäre passiert, du hättest im Spiel vorher einmal Stock ins Gesicht geschlagen, hättest 2 Spielsperren bekommen, das 1000. Spiel wäre jetzt auswärts da in St. Louis oder in Denver, in Colorado. Wäre das Ganze auch passiert oder hätte man einfach auf das nächste Heimspiel dann gewartet?
Nein, man wartet dann auf das nächste Heimspiel, weil du möchtest das zelebrieren mit deinen Leuten, mit deinen Fans. Und von dem her ist alles eigentlich perfekt aufgegangen, dass ich genau ein bisschen Buffer gehabt haben, so 2-3 Spiele, die wir daheim gehabt haben, dass sie wirklich das Spiel haben können daheim.
Es war eine recht lange Zeremonie vor dem Spiel. Normalerweise kommt man auf die Eis, Hymne, das Spiel fängt an. Wie hast du die Momente erlebt? Ich meine, es sind Grußbotschaften vom Bundesrat, vom Federer, vom Odermatt und. Was macht das mit einem, wenn du das alles siehst? Hast du das Gefühl, bin ich irgendwie in einem falschen Film? Ist das wirklich real, was ich jetzt da gerade alles gesehen und höre?
Ja, man ist definitiv ein bisschen in einem Film, aber ich glaube, wir haben sie so fest geniessen und haben natürlich jetzt auch im Nachhinein alle Grußbotschaften nochmal genau hingelassen, was alle gesagt haben. Genau alles kriegst du auch nicht mit in dem Moment. Du bist so emotional, wo du dann den Videoboard raufschaust und du geniessest das mit deinen Freunden, mit deiner Familie und dann auch mit den Teammates und nur schon. Wo ich ins Stadion gekommen bin am Abend, haben alle gesehen, deine T-Shirts angehauen und im Warm-Up haben ja alle eigentlich mein Liebling angehauen mit dem Nummer 62 Niederreiter hinten drauf und ich bin der einzige Spieler gewesen, der quasi Niederreiter und 1000 hinten drauf gehabt, oder? Und das sind schon so die Momente, die unglaublich speziell gewesen sind.
Also ein bisschen alles, stolz, überwältigt.
Ja, absolut. Ich glaube, du als kleiner Bub hast natürlich träumt, dass man vielleicht mal einen Match kann in der NHL spielen kann. Und nur schon dazu mal, wenn ich zurückschaue, wenn der Marc Streit hat uns jegliche Türen geöffnet, dass wir überhaupt dort sind, wo wir jetzt können sein. Und das ist ein grosser Grund, warum wir jetzt auch so viele NHL-Spieler da drinnen haben. Und wenn ich so zurückdenke, das war ein grosses Vorbild für mich. Von der Nazi-Zeit hat man immer geschaut, okay, der Streit hat, kann mich noch erinnern, wo wir so Fitness-Test gemacht haben, ist einfach der Streit einfach immer mehr gemacht wie alle anderen. Und das ist so ein bisschen so an mir geblieben, dass du musst mehr machen als alle anderen, um auch wirklich in die NHL reinzukommen. Und, und dann ist das wirklich die Realität geworden, wo ich meinen ersten Match gespielt habe. Und jetzt, 15 Jahre später, spielst du dein 1000. Spiel. Und das ist schon etwas, was von Art und Weise ist auch noch schwierig zum Einordnen. Okay, was ist alles passiert in der Zeit, oder?
Sind auch Teamkollegen von dir Gratulationsbotschaften gemacht, zum Beispiel der Wladislav Namesnikov. Er hat dich aber nicht Nino, sondern Babsi genannt. Mhm. Wo kommt das her? Warum Babsi?
Ja, Babsi ist so ein Nickname von der Minnesota-Zeit mit dem Chris Stewart zusammen. Wir haben dann auf einmal aus irgendwelchem Grund haben wir uns einfach gesehen, mal Babs gesagt. Und danach, auch gegenseitig, er, mir, ihm. Und danach habe ich immer wieder gelacht und danach bin ich dann getradet worden und dann habe ich gesehen, einfach anstatt gesehen, hey Babi, habe ich einfach immer gesagt, hey Babs, hey, wie geht's, was machst du? Also, und dann haben sie mal alle das umgedreht und gesagt, du kannst nicht uns allen immer Babs sagen, du bist der Babs. Und dann haben sie mir immer Babs gesagt und dann ist es mal so das entstanden. Und dann bin ich dann irgendwie zu Winnipeg getradet worden. Dann zuerst auf Nashville und dann lustigerweise Johansson hat dann auch immer allen Babs gesagt. Und ich habe ihm eigentlich auch immer Babs gesagt. Dann haben wir gesehen, uns gegenseitig gesagt, wie ist das eigentlich möglich? Wir haben jetzt selber gespielt in Portland. Und dann, ja, das ist auch dort geblieben. Und jetzt bin ich irgendwie einfach der Babs.
Ich wollte gerade fragen mit Ryan Johansson, hast du ja bei den Junioren gespielt in Portland? Also dort ist das aber noch nicht.
Dort ist es noch gar nicht. Nein, dort ist noch gar nicht der Fall gewesen. Nein, gar nicht.
Gibt es aus irgendeinem Moment um die Tage herum, um das 1000. Spiel, das dich emotional besonders stark berührt hat oder vielleicht sogar stärker als du es erwartet hast?
Ich glaube, was die Jets alles gemacht hat für mich und auch für die ganze Zeremonie und auch für meine Familien und für meine Freunde, ich meine, es ist alles hervorragend organisiert gewesen. Jeder hat im Hotelzimmer noch ein kleines Präsentli gehabt mit den Jacken und Zweite, die sie organisiert haben für das eine Spiel und das ist wirklich all out gegangen für mich und ich sehe die Appreciation, das ist mir extrem nahe gegangen und ich bin auch schon an anderen 1000 Spielen, wo ich nicht dabei sein durfte, wo es lässig war, schön war, aber die Organisation hat da wirklich unglaublich viel gemacht.
Hockeyspieler sind ja Gewohnheitstier, Routine, alles. Wie ist es so ein Spiel denn zu spielen mit all der Ablenkung vor dem ersten Face-Off, wo alles anders ist als sonst? Hast du gut können ins Spiel hineinfinden?
Es ist schwierig gewesen. Ich hätte gerne können, mit neben dem Ovechkin bin ich dann gestanden und hat mir dann auch noch gratuliert zu den 1000 Spielen, was natürlich auch sehr cool war, der Moment. Und, ja, es hat einen Moment gegeben, im Spiel, wo schwierig gewesen sind zum Spielen, weil ich jetzt wirklich Emotionen sind aufgekommen, zurückgekommen, dann ist es mal ein gewisser Moment gekommen, wo irgendwie an dein erstes Spiel gedacht hast und dann sind wir mal wieder zurück in die Realität gekommen, hey, ich muss mich fokussieren, das ist ein 1000. Match, ich muss es da, müssen so Gas geben und schauen, dass man denkt, man hat ein Match gewinnen. Und es ist von dem her, vom rein spielerisch mäßig her, ist es sehr schwierig gewesen.
Deine Mutter, Trud und dein Vater, Röne, sind ja beide auch dort gewesen, unter anderem. Ich denke, das macht das Ganze noch spezieller. dass die Eltern dabei kannst haben in so einem Moment.
Ja, definitiv. Ich meine, sie haben den allerersten NHL-Match gesehen. Sie haben mich jahrelang immer unterstützt mit dem Hockey. Und sie sind natürlich der Hauptgrund, warum ich auch da bin, wo ich jetzt bin. Ich meine, sie haben mir alles ermöglicht, wo sie können. Und sie haben mir dann nach dem Weg immer wieder freigeschaufelt, dass ich mein Zeug machen kann. Also ich das Hockey-Ausrüstung gegen sie können organisieren, Hockey-Stück und alles drum und dran. Und dementsprechend ist es schön, so einen Tag wie auch der erste NHL-Match, wie auch jetzt der 1000. können zusammen geniessen.
Wenn du jetzt viele Jahre zurückschaust, Kindheit in Chur, was sind so die ersten Bilder, Erinnerungen, die dir da in den Kopf kommen?
Ich glaube, die grösste Erinnerung ist, es gibt so ein Bild, wo ich wirklich im Garten bin, mit dem jetzigen Kurliebli und mit dem, wo der Papa früher hat immer im Eis gemacht in unserem Garten. Und dann ist er früher aufgestanden, ist einmal das Eis gestampft, dass wir ihn sehen können, oder das Schnee gestampft, dass wir können Eis machen können. Und dann haben wir wirklich mit dem Leandro Profico und dort zumal auch noch meine anderen Nachbarn, haben wir dort draussen ein bisschen knebelt Hockey gespielt. Und ja, das sind die Momente, die natürlich ich nie mehr vergessen.
Es gibt ja viele Wege in die NHL. Du hast den gewählt via die kanadische Juniorenliga, CHL Canadian Hockey League. Und wenn mich recht erinnere, hat mir deine Mutter mir mal gesagt, sie sei dagegen gewesen, dass du die Lehre abbrichst und mit 16, glaubt, dass du schon übergehst. Wie hast du sie von dem überzeugt, dass du das trotzdem machst?
Es gibt zwei Sachen. Die einzige Sache, ich kann mich noch erinnern, bin in einem Mentaltraining gewesen. Und dann haben wir dort diskutiert, quasi, ja, was ich dann halt wirklich will, meine Traum. Und dann hat sich dann halt dort auch ein bisschen rauskristallisiert, dass irgendwie, ich muss wieder das Gespräch suchen mit meinen Eltern, dass ich ihnen das sage. Oder mich auch persönlich wie vorbereitet auf ein Gespräch und sagen, okay, ich möchte die Lehre abbrechen, ich möchte in die Junioren, ich möchte das durchziehen. Aber auch ihnen versprechen, dass falls es nicht geht, dass ich die Lehre fertig mache oder dass ich zurückkomme und eine Lehre mache. Und das ist dann das Versprechen gewesen, das wir gemacht haben. Wir haben dann meine Eltern gebrüllt, mein Vater hat sind beide schon sehr unterstützt, sie haben schon gesagt, sie möchten den Besten, aber sie haben natürlich auch ein bisschen Respekt und Angst gehabt, weil eben, du bist in dieser Verletzung so weg und dann fährst du natürlich wieder von Null an, oder? Und dementsprechend haben sie mich dort wirklich auch gehen lassen, was natürlich emotional war, schwer war und jetzt im Nachhinein ist mir auch nie wirklich bewusst gewesen, okay, was für ein grosses Risiko ich wirklich hingegangen bin. Aber schlussendlich ist es zum guten Glück aufgegangen.
Aber in dem Alter überleistest du so Sachen ja gerne. Das ist eigentlich noch das Schöne, oder?
Das ist wirklich schön und ich habe zum Teil wünsche mir, dass man heutzutage auch weniger so überlegt, wie ich es damals gemacht hätte.
Das ist lustig. Ich habe jetzt am Nachmittag, ich bin ja in der Schweiz, darum bei dir ist guten Morgen, bei mir ist guten Abend. Ich war in Bern im Interview mit dem Simon Moser, der jetzt zurückgetreten ist. Mhm. Wir haben es auch über die Unbeschwertheit gehabt, ein bisschen grösseren, älteren Alter als du jetzt da hast, aber gleich, das ist so etwas, was einem bleibt. Man spielt einfach Hockey, man hat einfach Freude. Man hinterfragt so Sachen gerne nicht.
Ja, definitiv. Und ich glaube, das ist das, was ich zum Teil heutzutage noch gerne hätte. Ich habe das Gefühl, man hinterfragt mehr und mehr Sachen, man irgendwie überstudiert, man ist natürlich auch an einem Punkt angelangt, wo es ist, die Leidenschaft ist auch ein Teil zum Beruf geworden und so weiter und so fort und das macht das Ganze zum Teil auch schwierig.
Ja. Das ist lustig, er hat Ähnliches gesagt, ja. Also, ja. Das haben wir alle gemeinsam, ja.
Ich glaube, es geht, wahrscheinlich ein Swing geht es auch weg, weil irgendwie natürlich einerseits geht es natürlich finanziell um sehr viel Geld und auf der anderen Seite, ja, es geht. Der Konkurrenzkampf ist jetzt mal riesig und du musst natürlich tagtäglich musst du performen, du musst fit sein und und von dem her verstehe ich, dass es auch irgendwie noch ein bisschen weggeht. Aber zum Teil wünschte ich mir, dass es irgendwie nie ein bisschen unbeschwert könnte sein, sagen wir mal so.
Jetzt rückblickend mit deinen Erfahrungen, nehmen wir an, jetzt kommt ein Teenager zu dir mit NHL-Träumen in einer ähnlichen Situation. Würdest du ihm trotzdem genau das Gleiche raten? Mal mach das, brich das ab, geh den Weg.
Ich würde es definitiv sagen, aber ich muss auch ehrlich sagen, heutzutage gibt es natürlich noch mal ganz andere Möglichkeiten. Oder du kannst irgendwie ein Fernstudium machen, du kannst vereinfachen natürlich einiges, was es früher nicht war. Das muss ich auch sagen. Aber grundsätzlich
würde es genau gleich wieder machen. Ich würde es jedem raten, um frühzeitig übergehen, wenn es klappt. Super, wenn es nicht klappt, dann hast du wieder eine neue Erfahrung können machen. Und ich glaube, du lernst mehr und du lernst auch frühzeitig ja, eigenständig zu sein. Du lernst eine neue Mentalität kennen und ich habe das Gefühl, wenn du kannst nicht 100, das habe ich mir damals, hat auch mein Papa damals gesagt, ich kann nicht 100% in der Lehre sein, wo ich halt Heizmonteur gewesen bin, aufgestanden, 100% arbeiten und dann am Abend das Gefühl gehabt, kann ich 100% noch trainieren. Das geht auch nicht. So bringst du das mal aus und so musst du nochmal sagen, okay, jetzt nehmen wir die 2-3 Jahre Zeit, steigen voll auf Hockey um, probieren das. Wenn ich die Unterstützung kriege von daheim, von den Eltern, von meinem Umfeld, dann mache ich das. Und wenn das gut kommt, super. Wenn nicht, dann muss ich ja frühzeitig aber einen anderen Weg wieder einschlagen.
Deine Eltern sind ja immer noch in Nordamerika. Du bist zwar gerade in den USA. Sie sind immer noch in Winnipeg. Sie bleiben bis Ende Jahr, glaube ich. Das heisst, ihr könnt Weihnachten zusammen feiern. Was für eine grosse Ausnahme ist das? Wie oft hast du das erlebt, seit du in Nordamerika bist?
Zweimal haben wir das gemacht. Das haben wir vor 3 Jahre haben wir das gemacht und jetzt das Jahr haben wir das gemacht, meinte ich. Und ich bin nicht mal sicher und einmal sind es, glaube ich, in New York sind es einmal noch gekommen, nach der Weihnachten. Weil für mich war es immer wichtig, wir haben so ein bisschen Brauch gehabt daheim, wir haben mit den Grosseltern zusammen gefeiert und ich habe immer gesagt, ich möchte das beibehalten. Zum guten Glück ist sie immer noch bei uns, ihr geht es mittlerweile relativ gut. Und ich habe immer gesagt, okay, ich möchte nicht irgendwie eine Tradition soll kaputt gehen wegen mir. In dem Sinn. Das heisst, wenn sie die Möglichkeit haben, zum in der Schweiz feiern, sollen sie es machen. Wenn sie nachher können, kommen, super. Wenn nicht, dann sehen wir uns dann irgendwann vom Laufe des Jahres. Und sind bis jetzt mehr oder weniger jedes Jahr sind sie einmal gekommen. Einmal. Was natürlich mega schön ist. Und das ist ein bisschen ein Grund. Und ich habe wirklich verschiedene Weihnachten über die Jahre dürfen verbinden. Einmal gesehen mit einer beim Chris Tour, der ist ein Jamaikaner und dann ja, haben wir dann wie so jamaikanische Weihnachten gefeiert und wirklich einmal mit den Finnen, einmal mit den Schweden und wirklich von dem her habe ich wirklich von jeder Kultur ein bisschen kennenlernen, wie sie Weihnachten feiern.
Ich denke, einen von diesen vielen Besuchen von deinen Eltern wirst du nie mehr vergessen. 17. Januar 2019.
Wo ich getradet worden bin.
Ja, ist das sogar einer der ersten Tage, wo sie dort sind, kaum kommen sie, musst du gehen zu einem anderen Team?
Ich meinte, sie haben etwa 2 Spiele, glaube ich, gesehen, sind dann nachher gekommen. Ich glaube, man hat den Flug nicht mehr, glaube ich, müssen um. Es ist irgendwie so gegangen, aber auf jeden Fall sind sie dann, haben sie dann natürlich auch mit der Freundin zusammen, haben sie das Zeug alles zusammengepackt und sind dann nachher dann auf Carolina runtergekommen und dort, glaube ich, noch 1-2 Spiele geschaut sind. Dann meinte ich nochmal zurück auf Minnesota und so, dann nachher zurück in die Schweiz geflogen und ja, es ist wirklich eine schwierige und eine interessante Zeit gewesen.
Ja. Ich weiss, Ruzi hat das mehrmals so betont, dass sie so hat sie das auch erlebt, die andere Seite vom NHL-Spieler. Es gibt die schönen Seiten und dann gibt es so Sachen, wo halt ein bisschen wie ein Ware bist und bist verkauft worden von einem Tag auf den anderen.
Ja, definitiv. Ich meine, das ist, ich sage immer, man weiss, das ist ein Teil von der NHL, dass das kann passieren. Aber was man nicht weiss oder was man dann wirklich nicht weiss, wenn es nicht passiert, die Gefühle, die dann eingeben, das ist wirklich die Leere, die reinkommt und gleichzeitig die Freude, die gerade reinkommt vom nächsten Club und der Druck, wo du wüsstest, okay, jetzt kommt der nächste Club, nimmt dich, der weiss, wo du bist, der hat gewisse Ideen, was sie von dir erwarten und dementsprechend hast du natürlich auch nicht viel Zeit, um das zu sagen, was du kannst.
Ich habe das gerade einem Kollegen gesagt, als ich gesagt habe, dass ich den Podcast mit dir aufnehme und dass der in 3 Wochen rauskommt und dass es nicht ausgeschlossen ist, dass du, wenn der Podcast rauskommt, zum Beispiel bei den New York Rangers spielst, schon nicht mehr bei Winnipeg. Es ist eine Möglichkeit. Ich sage jetzt nicht, dass da irgendwelche Gerüchte rum sind, aber es ist, ja,
man weiß. Nein, definitiv. Es ist, sicher immer möglich, zum traded werden. Das weiß ich auch. Und mittlerweile weiß ich auch, ich habe jetzt die Saison noch, ich habe noch ein Jahr, vielleicht gibt es noch ein Jahr, wer weiß, was passiert. Hoffentlich bleibe ich gesund, aber ich weiß, dass ich meistens immer ein Trade-Kandidat bin und bin auch ein Spieler, der sich gut anpassen kann in neuen Orten und in neuen Mannschaften. Das ist, glaube ich, auch etwas, was mich vielleicht auch ein bisschen ausmacht. Aber letztendlich, mein Fokus ist ganz klar, ich meine, ich möchte so lange wie möglich zu Winnipeg bleiben, ich möchte auch erfolgreich sein und von dem mal schauen, was passiert. Aber vielleicht weisst du ja mehr wie ich. Ist auch möglich.
Nein, das mit den Rangers habe ich jetzt einfach gefunden. Ich hätte genauso gut irgendein anderes Team können sagen. Es tönt glamourös, New York Rangers drum. Kennen Sie sicher alle. Es gibt ja deine erste NHL-Saison, wo alles so ein bisschen wie Honeymoon war. 9 Spiele, nachher zurück zu den Junioren, das erste Goal geschossen. Und dann gibt es noch die zweite, wo man eigentlich nicht mehr gross drüber redet. Das war deine erste richtige Saison bei den Islanders. Die mit diesen 55 Spielen nur einem Goal, fast immer in der vierten Linie, sehr wenig Eiszeit. Wie oft denkst du überhaupt noch an das Jahr zurück? Es wirkt jetzt ja wie ein Erlebnis aus vergangensten Zeiten, aber ist das da irgendwann auch noch präsent?
Ja, definitiv. Ich glaube, das ist auch die Saison, die mich glaube, am meisten geprägt hat, würde ich mal so sagen. Weil es ist auch die Saison, wo ich mich am meisten hinterfragt habe, mache ich das, was ich auch wirklich machen sollte. Ich bin dann wirklich ein bisschen in einer Situation gewesen, wo eben, ich ein super Trainingscamp hatte. Hätte mit dem Molz und Tavares können in der ersten Linie spielen. Hatte einen Leistenbruch gehabt, haben dann schon mal 6 Wochen gefehlt. Bin dann zurückgekommen, haben dann vorne mit einer Anfall, 4. Linie, bin dann die ganze Zeit dort gewesen, habe nie wirklich eine Chance gekriegt, haben dann endlich das erste Goal können schiessen. Nicht, ich habe das Gefühl gehabt, okay, jetzt läuft, habe ein gutes Gefühl gehabt. Nächster Match sind wir in Dallas gewesen, bin in eine Hit reingelaufen, wieder 3 Wochen auch gewesen, Hirnerschütterung gehabt. Und dann, ja, bist natürlich die ganze Saison einfach am Nachsäckeln gewesen, hast dann auch die Chance nicht mehr gekriegt. Und dort habe ich mich dann wirklich sehr hinterfragt, habe auch viel mit Mentaltraining dort geschafft, habe viele Tage gegeben, wo ich gedacht habe, eigentlich kann ich da gar nichts verloren liegen, die ist dabei, ich bin zu wenig gut zum da spielen. Ich gehe wieder zurück in die Schweiz, kann dort mit Freude spielen und dann gleichzeitig, ja, hat es dann logischerweise meinen Ehrgeiz gleich auch nicht zulassen, weil ich das Gefühl hatte, okay, ich bin so hoch getraftet worden, ich möchte es mir selber beweisen, ich möchte es der Organisation beweisen und ja, das ist sicher eine maßgebende Saison gewesen und gleichzeitig muss ich sagen, ich habe sehr viel lernen daraus aus, quasi das 200-Foot-Game quasi, oder die, was auch wichtig ist, zum eben, wie man die Scheibe rausbringt in der Bande, wie man vorcheckt und all das. Ich glaube, das ist das, was ich sicher auch sehr gelernt habe dort.
Das wollte ich auch sagen, weil du bist nicht einfach nur in einer vierten Linie gewesen, du bist in so einer klassischen vierten Linie gewesen, mit zwei so Grinder-Typen, ja, Scheiben tief schiessen, nicht gross dürfen kreieren. Also irgendwie sportlich hast du trotzdem etwas können profitieren.
So blöd, ja, definitiv. Ja, nein, definitiv. Ich glaube, was ich dort wirklich gelernt habe, ist irgendwie das Vertrauen irgendwie zu kriegen vom Trainer in dem Sinn, okay, wie bringt man die Scheiben aus der Zone raus? Wie tut man gut vorchecken? Und wie holt man das Momentum mit ihrer Mannschaft mit vielleicht einem guten Hit, mit einem vielleicht, eben gesagt, mit einem guten Pressing und irgendwie probieren, irgendwie etwas zu machen, offensiv, obwohl ich gewusst habe, eben, das ist extrem schwierig mit den Mitspielern, die ich hatte, weil sie sind wirklich klassische Grinder gewesen, sie sind Fighter gewesen, sie haben von mir von Anfang an gesagt, okay, Nino, wenn du über die rote Linie kommst, du schiessest die Scheibe tief, wir gehen vorchecken, wir gehen backchecken, und dann gehen wir wechseln. Und das ist so ein bisschen der Teil, wo wir einen Pandolfo und auch einen Reasoner oder einen Trevor Gillies da zu mir gesagt haben. Die haben für mich auch immer gedacht, aber wieso probieren wir nicht irgendwie Gold zu schiessen bei Sinivas? Und dann ist mir eh später, ich bin in den Sinn gekommen, das war ihr Weg gewesen, um in der NHL zu bleiben und dort zu überleben. Weil sie sind, der eine ist gut gewesen im Bully, der eine ist gut gewesen im PK. Dann haben das, die offensive Dinge haben das gar nicht wirklich gross interessiert, weil sie gewusst haben, okay, sie müssen Momente machen, sie müssen die andere Mannschaft in Schach behalten. Und wenn sie das machen, dann spielen sie. Und sobald sie einen Teil von dem nicht mehr machen, dann sind sie out. Und das ist mir später in den Sinn gekommen und haben das mal mehr festgestellt, weil gut, ich meine, ich kann ja nicht einfach jetzt da, weil ich jetzt ein junger Spieler bin, einfach probieren, sie zu trippeln, machen und tun, weil ich werde die Chance schon immer wieder kriegen, wahrscheinlich. Aber sie sind dann diejenigen, die dann entweder auf der Tribüne sind oder dann halt weg sind. Und das habe ich sicher auch ein bisschen eine Lehrschule gehabt.
Und du bist zu einem sehr vielseitigen Spieler geworden. Das ist irgendwie gleichzeitig Segen und Fluch. Die Trainer lieben das. Man kann dich neben, in erster Linie neben zwei absolute Superskill-Spieler tun. Du bist super Ergänzung. Man kann dich genauso gut in der dritten Linie tun, mit Vorchecken, mit Scheiben ausgraben. Also deine Rolle hat sich ja entsprechend auch verändert in all diesen Jahren. Ist es auch hart gewesen, irgendwann zu akzeptieren, mein Idealplatz ist jetzt vielleicht dort, wo du jetzt bist, in so einer so Mischform, dritte Linie?
Ja und nein. Ich glaube, das Wichtigste ist immer, was du lernen musst, ist, solange du gebraucht wirst und solange der Trainer irgendwie das Verlangen hat in dir, dann ist es gut. Und ich glaube, so lange möchte ich auch spielen, solange ich das noch habe und kriege vom Trainer, so lange möchte ich auch spielen. Aber es hat sicher Momente gegeben, wo ich gerne natürlich lieber ich sage, mit Topstars gespielt hätte, in der ersten Linie, und das Spiel vielleicht anders haben können verwalten. Und dann auf der anderen Seite habe ich dann auch gewusst, okay, zum irgendwie weit kommen, ist es auch wichtig, dass irgendwie du Scoring-Touch hast in der dritten Linie, dass dort vielleicht eben die Seite einen anderen Goal kann schiessen, was die Situation natürlich auch nicht immer einfach ist. Und ja, im Powerplay habe ich gewusst, okay, werden hauptsächlich wahrscheinlich immer im zweiten Powerplay so sein vor dem Goal und dann oder im hohen Slot und dann kommst du natürlich automatisch halt einfach auch zu weniger Punkten und logischerweise ist es etwas, wo dann hast du müssen akzeptieren. Aber auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, wie du sagst, ich bin irgendwie vielleicht dank dem kann ich vielleicht auch, habe ich auch können vielleicht auch 1000 Spiele spielen.
Die Saison, die wir vorher erwähnt haben, die zweite, die erste richtig, die zweite Saison, die hätte dich ja, wie gesagt, ja, fast auch zerstören können dort, ja. Du hast ja ein Mentaltraining, hast zusammen geschafft. Hast du auch andere Wege noch gehabt, um aus dem grossen Loch herauszufinden? Weil das hast du ja nachher auch gefunden. Also nachher, wo du dann in Minnesota gespielt hast, bist du ein ganz anderer Spieler gewesen.
Ja, sind dann, ja, haben dann auch wirklich einfach nie aufgehen. Ich wollte wirklich mir selbst beweisen, dass ich das kann und ich habe nicht wollen, wieder einer von denen sein, weil dort war es schon ein bisschen so noch gewesen, dass eben der Swiss Cheese und ja, die spielen Saft und so weiter und so fort. Und wir hatten ja extrem viele gute Schweizer Spieler gehabt, die es eigentlich hätten können schaffen, wenn es vielleicht, ich sage jetzt, vielleicht gefährlich, wenn ich das sage, aber wenn es nicht vielleicht zu bequem gewesen sind oder wenn es vielleicht ein bisschen mehr Willen gehabt hätten, um es wirklich durchzuziehen, habe ich das Gefühl gehabt, hätten wir genug Top-Spieler gehabt, die das hätten die können machen. Und ich habe das Gefühl, ich habe nicht einen noch wollen, oben drauf sein von denen. Ich wollte sagen, okay, jetzt zieh ich das durch, probiere mal den Weg, jetzt gehst du durch, gehst du nachher auch via AHL, probierst du noch. Und dann haben wir natürlich auch den Trade gefragt und alles. Und dementsprechend ist es natürlich so Haufen gewesen. Aber das wichtigste Teil für mich ist wirklich, jetzt beißt du einfach durch, solange du kannst. Und ja, ich meine, ein Vorzeigebeispiel ist auch ein Yannick Weber. Ich meine, das ist jetzt einer, der, glaube ich, kein einziger Spieler, der nicht gebissen hat, zu meinen Rennerschen spielen wie er.
Ja, das ist ein gutes Beispiel, ja. Ich weiss, du hast dich früher oft recht selber auch unter Druck gesetzt. Ich erinnere mich, als ich dich in Raleigh bei Carolina mal besucht habe, bin ich genau dann gekommen, wo du ziemlich in einem persönlichen Slump warst. Also hast du ewig schon kein Goal mehr geschossen. Du hast dort deine 10-Spiel-Rechnung gehabt, so und so viele Punkte möchte ich haben. Und du bist, glaub, hoffnungslos in der 30 in dieser Phase. Hat sich das ein bisschen verbessert in den Jahren, dass du dich ein bisschen weniger so krass unter Druck setzt? Oder brauchst du das so gern?
Ja, ist ein bisschen beides. Ich glaube, du hast gewisse Ziele, die du möchtest irgendwie haben. Und du hast dann gewisse Vorstellungen, okay, das müsste ja eigentlich möglich sein, wenn ich das so ungefähr plane im Kopf oder dass es das nachher aufgeht. Aber man dann wirklich muss feststellen, um dann die Punkte alles zu machen, es muss so viel gehen, du musst so viel in einer anderen Situation sein. Ich meine, eben, wie gesagt, wenn du, ich sage, deine 40, 50 Punkte musst machen, dann, ja, dann erstens brauchst du viel mehr Eiszeit, als was ich je nachdem habe. Du musst in Situationen können sein, so entweder empty net goals, du musst irgendwie von erst Powerplay sein, du musst irgendwie 15, 16 Minuten musst du sicher Eiszeit haben, dass du kannst ein bisschen das Zeug machen, weil sonst ist es schon sehr schwer, um einmal die Ziele zu erreichen. Und das habe ich mir selber ein bisschen sagen, okay, geh einfach raus, probier dein Bestes und schau, dass du deine Chancen ausnutzen kannst, wenn du sie kriegst, und probier zu kreieren, wenn du kannst, und probier das zu kontrollieren, was du kannst kontrollieren, weil der Rest ist halt, ist ein Mannschaftssport und alles kannst du nicht kontrollieren. Und das hat schon ein Haufen Jahre gebraucht, bis ich das können lernen konnte. Und gleichzeitig, ich bin ein ehrgeiziger Mensch und ich würde es jetzt genau gleich wieder sagen, dass ich gleich immer wieder zum Rechnen bin, was ich machen muss, dass ich das dort herkomme und die Ziele kann erreichen. Es geht wahrscheinlich auch nie weg und vielleicht ist das auch ein Grund, warum ich dort bin, wo ich jetzt auch bin.
Es ist jetzt wirklich reiner Zufall. Ich weiss, wir haben dort den Podcast aufgenommen bei dir daheim und am nächsten Tag haben wir ein Heimspiel gewesen und du hast dein Slump ist dort eingegangen, du hast ein Goal geschossen. Und während wir jetzt hier reden, hast du jetzt gerade eine persönliche Phase mit 9 Spielen ohne Scorerpunkt. Das ist vielleicht sogar 1:1 genau gleich wie damals. Ist jetzt doch ein bisschen anders oder spürst du das Kribbeln auch im Kopf?
Nein, man regt sich definitiv auch auf, als wäre es vorher gewesen, aber das mühsamste der ganzen Geschichte, wo noch mühsamer ist, ist einfach, dass wir noch oben drauf noch verlieren. Und das macht das Ganze natürlich noch frustrierender, sagen wir es mal so. Aber auf der anderen Seite, ich bin in einer komplett anderen Situation, als was ich dort mal gewesen bin mit Carolina. Da bin ich wirklich eigentlich mehr oder weniger ein bisschen auch doch noch in einer offensiveren Situation gewesen. Und jetzt bin ich, jetzt momentan spiele ich, glaube ich, im Durchschnitt bringe ich 12, 13 Minuten. Und ja, dann, es ist extrem schwierig, zum irgendwie offensiv etwas kreieren. Und gleichzeitig möchte ich natürlich einen Weg finden, zum das machen.
Ich hoffe jetzt, dass das natürlich dann anders ist, wenn der Podcast erscheint am 8. Januar.
Ja, ich so viel auch, ja.
Und vielleicht machst du morgen ein Goal und dann weißt du, was du tun musst. Dann müssen wir alle zwei Wochen einsprechen.
Ja, dann müssen wir immer wieder reden, genau.
Hast du in Nordamerika je direkte, harte Kritik auch von Coaches erlebt? Vielleicht gerade auch mit Output oder anderen Sachen. So geht das nicht, Nino.
Ah ja, natürlich. Du hast immer wieder Filme, wo du eben gewisse Sachen anschaust, wegen dem Vorcheck oder gewisser Druck, dass ich sehe, du musst sehen, wir brauchen Secondary Scoring, du musst sehen, probieren, Goal zu schiessen, musst kreativer sein, je nachdem. Und ja, aber auf der anderen Seite, ja, für das brauchst du natürlich einmal wieder Reisszeit und können in die Situation hineinkommen, gewisse Sachen zu machen. Es ist, ich glaube, Trainer kommen auch immer unter Druck, wenn es im Team nicht läuft. Und und früher habe ich das Gefühl, habe ich das ein bisschen mehr gespürt als jetzt, weil jetzt bin ich in einer anderen Rolle. Aber grundsätzlich, wie gesagt, mein Ehrgeiz ist so gross, dass ich möchte, wenn ich könnte jeden noch das Goal schiessen, dann würde ich es unbedingt wählen. Aber ich weiss auch, dass es nicht realistisch ist.
Ich meine, auch mehr der harsche, der direkte Ton hat sich da auch ein bisschen verändert, wie Trainer mit dir jetzt heutzutage reden. Hängt vielleicht auch damit zusammen, dass du jetzt ein Routinier bist. Aber hat sich da grundsätzlich etwas zu tun? Du hast ja so viele Trainer in der NHL.
Ja, ich glaube, es hat sich allgemein sehr verändert, was das Coaching anbelangt. Ich glaube, heutzutage kannst du natürlich mit den Spielern nicht mehr gleich reden, wie du es halt früher gemacht hast. Früher bist du natürlich schon eher auf einen zugegangen, hast du vielleicht mehr zusammengeschissen von der ganzen Mannschaft. Und jetzt habe ich das Gefühl, man wird alles ein bisschen auf, mit weisen Händchen ein bisschen angelangt, dass irgendwie mit dem Mental Health und Wellbeing und das hat ein bisschen Vor- und Nachteile in meinen Augen. Und ja, und das ist ein bisschen, das macht es zum Teil auch nicht gerade immer einfach.
Ich habe das übrigens Simon Moser auch gefragt. Du hast ja Captain gewesen, langjährig im SCB. Als Spieler gibt es den Umgang ja auch, wie du mit den Jüngeren ja redest. Du gehörst jetzt ja auch zu den routinierteren Spielern im Team. Tust auch du anders mit den Jüngeren umgehen, genau aus dem Grund. Ich muss ein bisschen aufpassen, wie und was ich sage.
Ja, man merkt einfach, dass quasi gewisse jüngere Spieler natürlich nicht mehr gleich belastbar sind wie früher. Ich meine, hast du gesehen, das Beispiel neben dem Eis, wenn du als Junge vielleicht früher in einen Lift reingegangen bist, dann hast du dann nachher irgendwie zusammengeschissen und gesagt, okay, du musst warten, bis da die älteren Spieler reingehen, um ein bisschen die Hierarchie ein bisschen zu erzählen und machen tun. Und auf dem Eis quasi hast du vielleicht die jüngeren Spieler zusammengeschissen, wenn die Scheiben nicht reingeschossen haben oder tief gespielt haben oder die Scheiben rausgebracht haben. Und jetzt musst du sie erinnern, ein bisschen mit einem anderen Wort. Ich sage, okay, wäre gut, wenn du dort vielleicht die Scheiben rausbringst. Das ist ein wichtiger Teil des Spiels. Und früher hättest du natürlich ganz anders mit dem Spieler geredet.
Ein GM aus der National League hat mir das mal schön gesagt. Früher hättest du gesagt, wake the fuck up. Jetzt sagst du, could you please?
Du musst wirklich. Die Umgangssprache hat sich extrem verändert, was das anbelangt. Ja.
In so einer NHL-Saison, die aktuelle ist ja krass. Das ist ja, glaube ich, in jeder Liga, die mit Olympia einen Zusammenhang hat. So, man spielt off-day, spielt back-to-back, also man kommt kaum noch frei im Moment. Jetzt trotzdem die Frage, gibt es für dich während der Endsaison also den richtig freien Tag, wo man auch ein bisschen entspannen kann? Und wie sieht der idealerweise aus, so ganz ohne Hockey, wenn es denn den mal gibt?
Ja, ist schon schwierig zu sagen. Ich glaube, jetzt mit Weihnachten haben wir 5 Tage Zeit, wo wir wirklich mal den Körper auch runterfahren und mal nichts machen. Aber grundsätzlich spielst du jeden anderen Tag. Entweder bist du im Fliegen, entweder hast du Training und wenn du einen Day off hast, dann probierst du vielleicht noch eine Massage einzubauen, dass du so kannst du jetzt Erholung haben. Dann möchtest du sie gleichzeitig Zeit mit deiner Freundin zusammen verbringen. Dann möchtest du je nachdem Zeit noch haben, mit den Kollegen telefonieren. Und irgendwie, es kommt einfach alles immer ein bisschen zu kurz. Aber grundsätzlich, ich meine, du weißt, du bist ja der zum Hockey spielen, du, das ist dein Beruf, das ist das, was du machst. Und Olympia ist ja sowieso immer ein spezielles Jahr, wie du auch gesagt hast. Und das ist auch eine sehr Zeit, wo du dich extrem freust drauf.
Also so der richtig nächste entspannende Tag, da gibt's dann irgendwann nach der Saison für dich.
Ja, definitiv. Wie gesagt, jetzt Weihnachten ist sicher, wo du weißt, okay, die 5 Tage, die wir haben, dort kannst du sicher runterfahren, so gut wie kannst. Aber grundsätzlich weißt du auch, dass wenn du zurückkommst nach den 5 Spielen, der erste Match, dann wird es auch wieder Horror sein, weil du gesehen, komm, probierst den Körper runterzufahren, musst du wieder voll aufschrauben und dann weißt, hast du gesehen, glaube ich, etwa 24 Matches bis Olympia oder so irgendetwas. Und dementsprechend wird das wieder ein Bomberprogramm.
Was gibt dir Energie außerhalb vom Hockey, wenn es so Tage so selten oder fast nie gibt? Irgendwo musst du gleich auch Energie tanken, dass du ready bist, Spiel für Spiel.
Ich glaube, einfach, ist noch schwierig zu sagen, ich bin jetzt gleich einer, der sich immer wieder gut probiert, vorbereitet für den nächsten Match. Und grundsätzlich, wie gesagt, solange du gewinnst, ist alles immer einfacher. Wir sind jetzt in so einer Situation, wo wir halt viel verlieren. Und das macht es natürlich auch auf mentaler Ebene natürlich sehr anstrengend. Und dann möchtest du ja gar nichts mit dem Hockey zu tun haben, an dem freien Tag. Dann bist du einfach am Relaxen, schaust du eine Netflix-Serie, gehst du etwas Gutes essen und eben machst eine Massage und probierst so ein bisschen Energie zu tanken. Aber wie gesagt, eben, wenn du noch viel verlierst und eben kein Goal hast, machst nicht grosse Punkte, dann bist du natürlich dort auch am Umhirn.
Die Definition von Erfolg, Zufriedenheit, ich denke, die verändert sich mit der Zeit bei einem. Ich frage das auch, wenn der Kevin Fiala vor ein paar Folgen da war und er hat auch zugegeben als junger Spieler. Wenn er ein Goal geschossen hat, dann ist er zufrieden gewesen und alles andere ist ein bisschen wie sekundär gewesen und das hat er eigentlich auch. Heute denke ich ja ganz anders. Wie hat sich das bei dir verschoben, die Definition über die Jahre? Was ist Erfolg? Was ist Zufriedenheit?
Die Zufriedenheit ist mittlerweile eigentlich so, dass wenn du einen guten Match hast können spielen und du schlussendlich, meine, gewinnen steht über allem, das ist ganz klar. Aber schlussendlich mittlerweile bin ich so weit, dass ich sehe, wenn du rausgehst und du gibst alles, was du das Gefühl hast, du hast können gehen in dem selben Abend, dann gibt es eine gewisse Zufriedenheit, weil ich dann habe gemerkt, ich sehe, mehr kann man auch nicht. Man kann nicht immer nur für mehr und mehr und mehr noch mehr fragen. Schlussendlich musst du deine Schlittschuh bin, dann gehst du aufs Haus, du gehst aufs Eis, gibst das Beste, du machst das Beste. Wenn du ein Goal hast, können wir es super, wenn du einen Pass hast, können wir machen, gut. Wenn du ein Goal hast, können verhindern, sehr gut. Wenn du es können gewinnen, sensationell. Aber schlussendlich, mehr kann man auch nicht. Und ich glaube, das ist das, was ich auch ein bisschen lernen musste, weil es hat eben Momente gegeben in meiner Karriere, wo dann irgendwie ein Goal geschossen hat, vielleicht noch ein Assist, einfach 2 Punkte, und dann hast du dir gesagt, okay, ja, vielleicht hätte ich noch einen Punkt reingelangt, aber dort hätte ich auch noch einen Punkt reingelassen. Und ja, du bist auch nie zufrieden mit irgendetwas. Und das macht das Ganze natürlich schon auch anstrengend über die Jahre.
Schaffst du eigentlich noch mit Mentaltrainerin zusammen?
Ja, ich habe einen anderen Mentaltrainer. Ich habe dann auch über die Jahre auch ein bisschen einen Wechsel gebraucht. Vielleicht habe ich einen neuen Input müssen haben. Eine andere Stimme mal. Eine andere Art und Weise, um sich vorbereiten. Und von dem her bin ich immer noch dran. Probiere immer alle 2, 3 Wochen einen Termin zu machen. Ich glaube, der nächste Termin ist, glaube ich, jetzt in den nächsten 2 Tagen noch. Und ja, und die tun wir dann schon sehr gut. Und es gibt natürlich auch wieder Momente, wo du das Gefühl hast, ja, jetzt probiere ich es mal ohne. Und dann denkst du, ja, es geht dann gleich nicht, dann wartest du je nachdem zu lang und dann bist du wieder steigst wieder zu fest in gewisse Situationen rein. Und ja, das ist einfach, ich habe das Gefühl, du musst wirklich tagtäglich mit dir selber ein bisschen arbeiten und das ist auch sehr wichtig.
Unser Podcast heisst ja seit dem Jahr auch WM Edition, weil es ist ein spezielles Jahr für das Schweizer Eishockey. Man kann es recht hochheben. Es ist wahrscheinlich das grösste Jahr vom Schweizer Eishockey mit dem olympischen Turnier, das so nahe ist zur Schweiz und am Schluss sogar noch eine Heim-WM. So etwas hat es nie gegeben, plus Olympia mit den NHL-Spielern. Nach all diesen Jahren, du bist ja sehr oft an WMs gewesen, was bedeutet dir heute, die Schweiz international zu vertreten?
Ja, schon von Anfang an ist es das Größte für mich. Ich glaube, als ich klein war, habe ich es geliebt, die Schweizer Nazi zu schauen. Ich wollte immer ein Teil davon sein. Und das ist auch ein grosser Grund, warum ich heute auch immer und immer wieder gehe, solange ich den Trainer möchte. Und ja, das ist für mich auch wirklich etwas am Größten, für das Land zu spielen.
Gibt es sogar Momente mit der Nationalmannschaft, die emotionaler gewesen sind für dich als jetzt NHL-Erfolg oder ein guter Moment in der NHL?
Ja, definitiv. Ich glaube, die erste WM war sicher sehr speziell gewesen. Aber ich glaube, die wenn ich eine WM kann rausnehmen, dann ist das sicher die WM die 2013. Wo man dort auch wirklich, in Schweizer kriege ich immer wieder hin, heute in den denken, wo man auch wirklich, kann man erinnern, wo wir gesagt haben, wo der Sean Simpson reingekommen ist und geredet hat von der Medaille und wir alle uns gegenseitig belächelt haben, da dachte ich, das ist ja gar nicht möglich. Wir können ja nicht einmal ins Viertelfinale, sollen wir überhaupt an eine Medaille denken? Und ja, und dann ist das halt wirklich eine Märchenreise gewesen, wo wir gar nicht gewusst haben, genau was eigentlich genau alles passiert ist, bis du 9 Mal hintereinander gewonnen hast und der eine Match verloren hast, ist dann halt eben das Finale gewesen. Aber nur schon, dass du 9 Mal hintereinander gewinnst in so einer kurzen Zeit in einer WM, ist etwas, was unglaublich ist.
Das ist von diesen 4 Silbermedaillen, die die Schweiz geholt hat, die erste und definitiv die unerwartetste, das kann man so sagen, ja.
Ich glaube, mit der ganzen Mannschaft, die wir hatten, mit dem Eröffnungsspiel, das wir gegen Schweden gewonnen haben, wo wir sowieso immer ein Angstgegner waren, dass man dort überhaupt gegen Schweden kann gewinnen kann. Und auch die ganze Reise, die wir dort hatten, war auch unglaublich gewesen. Wir haben gewusst, okay, schau, wir können mal keine Zeitungen lesen, wir können mal nichts auf Social Media nachschauen, weiss ich nicht was. Und dann auf einmal bist du mal, ja, im Finale gestanden, dann hast du dich wieder nach dem Empfang und mal wirklich realisiert, was eigentlich alles war. Und ich kann mich noch erinnern, dass dann so wie war, dass dann mein Papa hat dann während dem Arbeiten hat er dann können den Match schauen können, sind dann alle zusammen den Match schauen. Das war wirklich einfach ein riesiger Moment gewesen. Ich glaube auch für allgemein für die Schweizer Eishockey und für das Schweizer Volk. Und das ist schon etwas, was unglaublich war.
Wenn man den Großteil der Saison nicht in der Schweiz ist, sondern weit weg auf der anderen Seite der Welt spielt, wie ist die Verbindung zur Heimat? Wird die noch stärker, weil die Sehnsucht da ist? Oder ja, spürst du auch, dass die wieder ein bisschen kleiner wird und erst dann, wenn du wieder zurückkommst, sie wieder grösser wird?
Das ist ein bisschen beides. Ich glaube, Anfangs hier haben mich mehr gefreut, um mal auf Amerika zu gehen, weil ich zum ganzen Hockey spiele und so weiter und so fort. Und jetzt mittlerweile ist es schon ein bisschen schwieriger geworden, um die Schweiz zu verlassen mit den Eltern, die älter werden. Dann meine Schwestern, meine Götti-Kinder. Und ich habe gesagt, du verpasst dann halt gleich auch, ich sage auf eine Art und Weise, viel vom Leben ein bisschen in dieser Zeit, wo du eigentlich, ich sage jetzt, am meisten im Saft bist in dem Sinn. Und ich glaube, das macht es sicher schwieriger. Und gleichzeitig weiss ich aber auch, es ist so eine kurze Zeit, wo ich jetzt noch da darf sein und kann sein. Und die Zeit möchte ich auch geniessen, weil, ja, ich meine, der Tag kommt das weh, wenn du nicht mehr kannst im vollen Stadion spielen kannst, wenn du nicht mehr kannst den Locker-Room-Feeling haben und so weiter und so fort. Und ich glaube, das Detail wird dann sicher auch sein, wo schwierig ist, um den zu verarbeiten.
Die WM 2026 in Zürich und Fribourg, das ist ein bisschen paradox. Ich bin sicher, du wirst so gerne teilnehmen dort in Zürich. Und gleichzeitig hoffst du nicht teilnehmen zu können, weil du möchtest im Mai NHL Playoffs spielen. Wie gehst du mit dieser unmöglichen Situation um?
Gott, ich habe das Gefühl, ich bin fast jedes Jahr in diesem Moment gewesen. Logisch, wie daheim WM spielen wäre sicher mega lässig. Und gleichzeitig jedes Mal, wenn eine WM ist, dann verfolgst du natürlich die WM extrem genau und weißt, wie, wo, was. Aber auf der anderen Seite, mein grösster Traum ist wirklich, das Stanley Cup mal dürfen in die Luft schwimmen. Und das geht einfach nur, wenn ich in einer WM dabei bin. Und dementsprechend wäre es ein grosser Traum für mich. Aber, wie gesagt, schlussendlich, wenn ich rausfallen würde dann, und der Spielplan so ist, dass ich noch kann zustossen kann, dann würde ich definitiv gehen. Aber wie gesagt, das ist jetzt so weit weg. Ich freue mich zuerst mal richtig auf Olympia und das wird sicher ein mega Moment sein.
Was ja auch noch speziell ist, falls du teilnimmst, es könnte deine letzte WM sein, 26 oder 27, läuft dein Vertrag aus. Normalerweise kommt man ja dann nicht aus versicherungstechnischen Gründen, weil es ist jetzt kompliziert, um einen Spieler ohne Vertrag aus der NHL dort einzusetzen. Eventuell unterschreibst du ja dann deinen allerletzten NHL-Vertrag. Ein Jahr später bist du dann schon 36. Also, aber so Gedanken hast du wahrscheinlich noch nicht gehabt in dem Fall.
Mal macht es schon langsam ein bisschen solche Gedanken wie was. Aber was ich auch glaube, ist, dass ich werde sicher spielen, solange mich gebraucht wird, werde ich spielen und solange der Körper mitmacht und solange ich die Leidenschaft noch habe, möchte ich weitermachen und alles andere sehen wir dann, was passiert. Aber ich nehme es wirklich eben Spiel für Spiel, jetzt Turnier für Turnier, was die Weltmeisterschaft anbelangt und Olympien anbelangt. Ich glaube, es sind so viele Highlights, die noch vor mir stehen. Ich weiß ja noch eine volle Saison nächstes Jahr, wo ich hoffentlich kann spielen. Und dann nachher, was ich auch weiß, ich würde Jahr für Jahr schauen, ich wäre jetzt nicht einer, der jetzt möchte, nochmal 2, 3 Jahre probieren unterschreiben, zum die Karriere vielleicht noch ausklinken lassen, was ich nicht. Ich möchte wirklich theoretisch, wenn es noch möglich ist, vielleicht noch ein Jahr so anhinken. Vielleicht noch Winnipeg, vielleicht auch woanders, was dann auch immer der Fall wird sein. Wenn nicht, dann ist es auch gut. Und ja.
Du hast ja schon früher gesagt, der Respekt ist da vor dem Abschluss, zum Beispiel vor der Karriere, auch in der Schweiz, wenn man in einem reifen Alter zurückkommt mit 37, 38 und dann man noch das Gefühl hat, ja, ich bin da immer noch der Star. Das kann dann schon ein bisschen, das kann recht trügen. Aber ist der Wunsch gleich da, irgendwann nochmal für den HCD zu spielen? Ich frage jetzt nicht gerade den EHC oder vielleicht auch einen anderen Club, aber irgendwo einen von den Clubs nochmal aufzulaufen.
Es gibt Tage, es gibt Momente, wo ich das Gefühl habe, es wäre vielleicht mal lässig, um einfach mal ein Jahr in der Schweiz können zu spielen. Am Schweizer Publikum und auch die ganzen Fanszenen, die es in der Schweiz halt auch gibt. Aber, wie gesagt, es ist ja so schwierig zu beurteilen, was ist richtig, was ist falsch. Und schlussendlich, ich glaube, wenn mir irgendjemand gesagt hätte, dass ich bis 36, oder bis 35, bis 36 in der NHL spiele, dann hätte ich das unterschrieben. Und das wäre auch ein schöner Abgang. Aber wie gesagt, ich denke jetzt noch nicht ganz so weit, aber ich weiß, dass der Tag kommt und möchte das wenn ich auch mental auch vorbereiten, um die Zeit, was nachher kommt. Weil du musst wieder eine neue Leidenschaft finden, du musst irgendwie einen neuen Alltag gestalten, wie aufstehen, wie wo was. Und ich glaube, das ist das, was dann sicher auch ein bisschen challenging wird.
Du hast ja schon diverse Projekte neben mir, okay, das ist ja noch speziell, das sind nicht alle. Du bist bei mir als Chur involviert, du hast Paddlesport bist involviert, investiert, Mineralwasser, ein paar Zucker, gell? Bist auch dabei. Spielt auch ein bisschen der Respekt auch vor dem, mit nach der Karriere plötzlich nichts mehr zu tun haben, in ein Loch zu gehen und mit dem verhindere ich das ja, weil du hast aus irgendeinem von diesen Projekten kannst vielleicht gerade auch einsteigen nach der Karriere.
Ich glaube, es ist auch ein grosser Grund, warum ich das auch gemacht habe. Ich glaube nicht einmal aus Respekt aus, sondern mehr aus Interesse aus. Weil ich habe das Gefühl, Hockey ist etwas, was mich definiert, eigentlich von dem, wo ich bin, wo ich gemacht habe und alles. Aber ich habe das Gefühl, es liegt wie noch mehr drin beim Nino als Person. Und ich möchte wie vielleicht weg vom Sport vielleicht auch können, irgendwie erfolgreich etwas machen. Und ich glaube, es ist wie die nächste Challenge, die ich mir eigentlich suche. Und das ist das, was ich eigentlich ein bisschen am Suchen bin, was ich möchte machen, wo mich auch sehr interessiert, weil irgendwie in 7, 8 Jahren interessiert nicht mehr, dass der Niederreiter mal 1000 Spiele gespielt hat oder x Goal geschossen hat oder 4 Silbermedaillen gewonnen hat oder weiss gucken nicht was. Dann ist dann einfach Nino der Mensch im Vordergrund und das möchte ich eigentlich dann sein und das möchte ich dann so ein bisschen rausgespüren, wie kann ich mich dort entfalten.
Es gibt vereinzelte Schweizer NHL-Spieler, die nach der Karriere in Nordamerika geblieben sind. Gibt es die Möglichkeit bei dir auch oder ist das klar, du kommst in die Schweiz zurück nachher?
Nein, ich komme definitiv in die Schweiz zurück. Ich habe, mein ganzes Umfeld ist in der Schweiz. Ich habe eine Freundin, die auch eine Schweizerin ist. Und von selben her ist es von Anfang an klar, dass ich zurückkomme.
Wir kommen zum Abschluss, zu unserer Rubrik im Eisbrecher WM Edition, Rapid Fire.
Ja.
Ich wirf keine Angst, ich wirf dir nur Fragen in den Kopf, wo du so spontan wie möglich sollst beantworten. Bist du bereit?
Bin bereit, ja.
Der beste Spieler, den du je zusammengespielt hast in einem Team?
Ich glaube, so ein Marian Hossa würde ich glaube gross innen hier im Team Europa, wo ich zusammenspielen konnte. Dann auch ein Zach Parisi, Mikko Koivu. Ich glaube, es hat ein paar Spiele gegeben, die unglaublich waren.
Welches Spiel würdest du gerne nochmal spielen, weil es so cool war?
Es ist definitiv Game 7 gegen Colorado Avalanche.
Mit Minnesota, gell?
Mit Minnesota, genau.
Du schiessest den OT-Winner in Game 7.
Ja, genau. Das ist wirklich ein Teil, den ich niemals vergessen
will. Was isst du am liebsten vor einem Match?
Pasta.
Du stehst vor Spiel 7 im Stanley Cup Finale. Du darfst einen aktiven, nicht-Schweizer Spieler weltweit auswählen, den du auf jeden Fall im Team haben möchtest, egal welche Position wer nimmst.
Ich würde sagen Sidney Crosby.
Für was ist ein ähnlich grosses Talent wie für das Eishockey?
Oh, ein ähnlich grosses. Sagen im Golf bin ich nicht schlecht.
Wer hat die besseren Frisuren? Deine Generation Spieler oder die früher?
Ich würde sagen meine Generation.
Wir warten immer noch auf die erste Antwort. Das ist die andere Generation. Gut. Das komischste Ritual in einer Garderobe, das du je erlebt hast?
Komische Ritual?
The bar is high, wir haben da schon ein paar verrückte Sachen gehört.
Tja, mir hat schon etwas, das kann ich nicht sagen. Das ist ja so speziell, das darf ich gar nicht sagen.
Müssen wir zensurieren.
Ja, das müssen wir zensurieren.
Ich logge da so einen Knopf, wo einfach Zensur steht. Aber ich finde gerade keins. In dem Fall das zweitkomischste. Gibt es dort vielleicht etwas harmlosere?
Ja, so Ritual ist schon schwierig zu sagen. Wir haben mal so in der Nazi haben wir mal so ein Ritual gehabt, wo wir irgendwie so ein Putzli rein tun, sobald du separat bist, irgendwie hast du so das Putzli quasi in die Wand her, und nachher wenn alles drin hat, ist dann die Schweizer Fahne so quasi gewesen, oder, das ist auch speziell gewesen, aber du bist Silber gewonnen in dem selben Jahr, von dem wäre es okay gewesen.
Wenn es dir Erfolg recht gibt, ja.
Absolut.
Angenommen, du hast jetzt die Power, du kannst eine Regel im Eishockey entweder einführen oder eine bestehende verändern. Was würdest du machen?
Was ich würde machen? Ich glaube, ich würde irgendwie schauen, dass man die Goalie-Interference könnte irgendwie anders gestalten. Ich wüsste jetzt auch nicht ganz genau, wie, wo, was. Aber ich habe das Gefühl, es ist so grau, so eine Grey Area quasi, dass man irgendwie, man weiß heutzutage immer mehr quasi, ist es ein Goal oder ist es nicht ein Goal? Und ich glaube, es ist das, was zum Teil ein bisschen frustrierend ist.
Das finde ich jetzt gut, dass das du sagst, weil bei uns heisst es oft, das sei nur bei uns so, in der NHL sei das viel klarer, aber...
Nein, es ist bei uns eine Katastrophe.
Zum Abschluss, wer holt WM-Gold 2026 in Zürich?
Ich hoffe natürlich die Schweiz.
Nino, herzlichen Dank, hast du mitgemacht beim Eisbrecher.
Danke auch vielmals, super gewesen.
Das war der Eisbrecher WM Edition, der Eishockey-Podcast von Tagesanzeiger, Berner Zeitung und Basler Zeitung. Ich bin der Christian Kapp, ich habe mit dem Nino Niederreiter geredet, er in Denver, Colorado, ich hier in der Schweiz. Danke allen fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal in 3 Wochen. Der nächste Eisbrecher kommt, und zwar am 29. Januar. Ciao zusammen.